Wir stehen am Ende eines Jahres und unser Predigttext heute steht auch am Ende eines durchaus langen Briefes. Und mir hat das so den Eindruck, dass man so am Ende eines Briefes oder bei dem Briefschreiber jedenfalls scheint mir das so zu sein, da haben diese Worte noch einmal besonderes Gewicht. Das ist sozusagen das, was ich noch unbedingt sagen wollte, das wird hier am Ende eines Briefes, wie gesagt, noch einmal aufgeschrieben. Und ich denke, von daher passt es auch ganz gut, am Ende eines Jahres noch einmal den Blick sozusagen auf das Wesentliche zu richten. Und das können wir gemeinsam tun, indem wir gemeinsam einmal in diesen Predigttext hineinschauen aus dem Hebräerbrief, im 13. Kapitel, lese ich uns die Verse 1 bis 9. Da heißt es: Liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. Fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. Teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren Schmerz am eigenen Körper spüren. Haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu. Gott wird Menschen, die unzüchtig leben und die Ehe brechen, ganz sicher richten. Hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Deshalb können wir zuversichtlich sagen, der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen anhaben? Erinnert euch an eure Lehrer, die euch zuerst das Wort Gottes verkündeten. Denkt an all das Gute, das aus ihrem Leben hervorgegangen ist und vertraut auf den Herrn, wie sie es taten. Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Lasst euch daher nicht von seltsamen neuen Lehren verwirren. Durch die Gnade Gottes werdet ihr innerlich stark und nicht durch Bestimmungen überspeisen, die keinem helfen, der sich danach richtet. Wie gesagt, am Ende seines Briefes kommt der, der diesen Hebräerbrief verfasst hat, und das ist leider nicht so ganz entschieden, wer es denn nun gewesen ist, ob es Paulus war oder doch ein anderer war, sei dahingestellt, aber auf jeden Fall am Ende seines Briefes kommt der Briefschreiber auf ganz Wesentliches zu sprechen. Man könnte sagen, hier am Ende seines Briefes setzt er noch einmal Prioritäten. Was ist wirklich wichtig? Man kann das eben auch sich selbst fragen mit Blick auf das vergangene Jahr, was war mir da wichtig? Oder auch mit Blick auf das neue Jahr, was ist mir mit Blick auf das neue Jahr wichtig? Und das noch einmal zu vergleichen mit dem, was hier im Hebräerbrief für wichtig geachtet wird, was sozusagen die Prioritäten sind, die hier gesetzt werden und die wir auch uns selbst setzen können, persönlich oder aber auch als Gemeinde. Was ist Gott wichtig? Worauf sollen wir achten? So habe ich das einmal überschrieben. Und dann werden wir erkennen, dass hier mindestens einmal 5 Bereiche genannt sind, 5 Themen genannt sind, die auf der einen Seite, sage ich einmal, so etwas wie Prioritäten sind, zumindest für den Autor des Hebräerbriefes. Und ich glaube, dass es eben 5 Prioritäten sind, die im persönlichen, aber auch im Gemeindeleben ja, Priorität haben sollen. Es sind zugleich aber auch nicht nur Prioritäten, sondern es sind, um es mal anders zu formulieren, es sind auch 5 Angriffspunkte, in denen wir persönlich, aber auch als Gemeinde angegriffen werden können. Felder, Bereiche im Leben, im persönlichen Leben, im Gemeindeleben, wo es darauf ankommt, auch ja, klar zu bleiben, eindeutig zu bleiben, bei Gott zu bleiben. Schauen wir mal. Der erste Punkt, worauf wir achten sollen, die Nächstenliebe. So beginnt eben das Kapitel 13, liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Das hat oberste Priorität. Und wenn etwas gesagt werden muss, dann ist es eben das. Christen werden an ihrer Liebe erkannt, sagt Jesus. Und dann merken wir schon, was das für eine Herausforderung ist. Ja, das ist auf der einen Seite eine Priorität, aber auf der anderen Seite eine Herausforderung. Ist es denn so? Werden wir als Christen an unserer Liebe erkannt? Und man kann sich persönlich fragen, habe ich denn noch diese Liebe zum Vater im Himmel? Man kann sich auch fragen, habe ich noch die Liebe zur Gemeinde? Habe ich die Liebe zu meinen Mitchristen? Denn die ist hier in erster Linie gemeint. Habe ich noch die Liebe, wenn mir einer komisch kommt? Jesus kann einmal so sagen, das ist in seiner Endzeitrede so gesagt, bei Matthäus Kapitel 24 finden wir das. Und weil der Ungehorsam gegen das Gesetz Gottes überhand nimmt, sagt Jesus, wird die Liebe bei den meisten von euch erkalten. Jesus sagt das mit Blick auf die Zukunft, das wird immer wieder die Herausforderung sein, auch im neuen Jahr wird es die Herausforderung sein. Lebe ich in dieser Liebe? Liebe ich so, wie Jesus geliebt hat? Paulus schreibt vom Glauben, der sich in der tätigen Liebe zeigen muss, im Galaterbrief. Jakobus, der Bruder Jesu, bezweifelt, dass es überhaupt einen Glauben ohne Liebe gibt. Wie gesagt, Jesus hat die Liebe Gottes nicht nur gepredigt, Jesus hat die Liebe Gottes gelebt. Und Paulus widmet dieser Liebe ein ganzes Kapitel in einem anderen Brief, im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Und er sagt und weist darauf hin, wie unnötig, wie unnütz alles ist, wenn nicht Liebe die treibende Kraft hinter allem ist, was wir als Christen tun, als Christen leben. Das ist das Erste, die erste Priorität und zugleich auch die erste Herausforderung, vielleicht auch die erste Angriffsfläche, vor der wir als Gemeinde stehen. Und es wird immer wieder die Herausforderung sein, auch im neuen Jahr, dass wir von der Liebe her immer wieder als Versöhnte auch leben, einander vergeben, einander einen Neuanfang gestalten. Und vielleicht bringt uns dieser erste Punkt schon dahin, wo es nötig ist, auch am Ende eines Jahres hinzukommen, nämlich in das Gebet. Gott, ich will ja lieben, hilf mir zu lieben. Ein zweiter Punkt, auf den uns der Hebräerbrief aufmerksam macht, die Gastfreundschaft. Das heißt im zweiten Vers, vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Die Gastfreundschaft, das muss man hier ganz deutlich sagen, sie gilt eben nicht zuerst den Freunden, das ist nicht gemeint, sondern sie gilt eben den Fremden. Gastfreundschaft den Fremden gegenüber. Gemeinde steht immer auch in der Gefahr, ich sag's einmal so, direkt heraus in der Selbstgefälligkeit zu leben. Man genügt sich, Selbstgenügsamkeit zu leben. Der Spruch, trautes Heim, Glück allein, ist kein christliches Motto. Der Fremde soll bei uns eine offene Tür finden. Und wer weiß, sagt der Hebräerbrief, vielleicht ist der Fremde, den wir in unser Haus lassen, ja ein Engel Gottes. Dafür gibt es im Alten Testament ein Beispiel, Abraham ist da ein Beispiel, so wird es uns geschildert, im ersten Buch Mose, Kapitel 17 und 18. Da bei Abraham tauchen in Mamre plötzlich drei Gestalten auf und er zögert nicht, sie zum Essen und Trinken einzuladen und er bekommt dann von diesen Fremden die erstaunliche Zusage, dass er in seinem hohen Alter, damals war er 99, seine Frau 89, dass sie beide noch ein Kind zeugen werden. Fremden sollen wir unsere Gastfreundschaft gegenüber zeigen. Das mag gerade auch in unserer Kultur eine Herausforderung sein und auch in Obertshausen eine Herausforderung sein. Wir erahnen langsam, wie viel Fremde unter uns leben. Wir haben im vergangenen Jahr Deutschkurse durchführen können in unserer Gemeinde, im Gemeindehaus. Deutsch für Mamas heißt so ein Kurs, und ganz erstaunliche Erfahrung gemacht, ja, wie viele Fremde in unserer Stadt leben und wie viele Fremde auch, ja, auf unsere Gastfreundschaft warten. Im 5. Buch Mose lesen wir den erstaunlichen Satz: Liebt die Fremden. So deutlich sagt das die Bibel, und Jesus hat das einmal im Lukas-Evangelium auch sehr deutlich gesagt, Lukas 13: Aus Ost und West, aus Nord und Süd werden die Menschen kommen und in Gottes neuer Welt zu Tisch sitzen. Gastfreundschaft leben wir. Die Gastfreundschaft persönlich leben wir sie als Gemeinde. Lassen wir uns an dieser Stelle herausfordern? Stehen wir vor der Gefahr, selbst genügsam zu sein, selbstgefällig zu sein? Ein dritter Punkt, dritte Priorität, der der Hebräerbrief setzt: verfolgte Mitchristen. Und damit ist immer auch gemeint die Kosten der Nachfolge, in der Nachfolge Jesu, ja, zu überschlagen. In Vers 3 heißt es: Denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. Fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. Teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren Schmerz am eigenen Körper spüren. Der Hebräerbrief lenkt eben den Blick auch hinaus über die Gemeinde, über die persönliche Situation hinaus, den Blick auf verfolgte Mitchristen. In den letzten Jahren ist das mehr und mehr auch publik geworden, auch publik gemacht worden. Christenverfolgungen sind an der Tagesordnung, und es wird mehr und mehr auch von Politikern wahrgenommen. Auch in der Presse wird es mittlerweile beachtet. Open Doors, eine Organisation, die auch an verschiedenen Stellen im vergangenen Jahr wieder hier in unserer Gemeinde tätig gewesen ist, im Frauenkreis etwa, haben sie informiert. Bei unserer Gebetswoche haben wir einiges Material von Open Doors gehabt, um sehr informiert, sehr konkret für die verfolgte Kirche in der Welt zu beten. Open Doors sind bekannt dafür, dass sie eine Weltkarte gestalten mit einem sogenannten Weltverfolgungsindex. Dort sind allein 50 Länder aufgeführt, aufgelistet, in denen Christen momentan von Verfolgung und Vertreibung bedroht sind. Der Hebräerbrief sagt: Richtet euren Blick darauf. Und ich glaube, er sagt das deshalb, damit wir immer wieder deutlich vor Augen haben, was es heißt, Jesus Christus zu folgen und was die Kosten dieser Nachfolge sind. Selbst wenn wir diese Kosten hier so nicht spüren, mit Blick auf unsere Mitchristen in aller Welt, sollten wir uns deutlich machen, dass es Kosten hat und kosten kann, dass es das Leben kosten kann, sich zu Jesus Christus zu bekennen und Jesus Christus nachzufolgen. In diesen Tagen erleben wir es immer wieder, hören wir es immer wieder. In Ägypten, in Syrien sind gerade die Christen als Minderheiten Übergriffen ausgesetzt. Und auch da wiederum gilt es, das als Herausforderung zu erkennen und uns da auch im Gebet mit diesen Christen eins zu machen und für diese Christen zu beten. Open Doors bietet dafür reichlich Material. Wer die Möglichkeit hat, das Internet zu nutzen, einen Computer hat, der kann dort Tag für Tag tägliche Gebetsanliegen aufrufen, ganz konkret für die verfolgten Christen in der Welt beten. Das bewahrt uns davor, ein bequemes Christsein zu leben oder ein bequemes Christsein auch zu predigen. Und so geht in diesen ersten drei Prioritäten, die der Hebräerbrief nennt, eben unser Blick nach außen, ganz weit nach außen, von der Nächstenliebe über die Fremdenliebe hin zur verfolgten Kirche. Und nun in den nächsten beiden Punkten geht der Blick quasi wieder mehr nach innen. Da sind auch wir gefragt und da sehen wir auch, dass dort das Christsein, auch die Gemeinde unter, ja, wie soll ich sagen, auch da herausgefordert ist und unter Angriffen steht. Der vierte Punkt, nämlich der im Hebräerbrief genannt wird, worauf wir achten sollen, die Ehe. Das heißt da, haltet die Ehe in Ehren, bleibt einander treu. Gott wird Menschen, die unzüchtig leben und die Ehe brechen, ganz sicher richten. Das sind deutliche Worte. Eben Worte, ja, wie gesagt, am Ende eines Briefes besonderes Gewicht. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden. Und das muss man heute, denke ich, deutlich sagen. Und gemeint ist die Ehe von Mann und Frau, nichts anderes. Eine andere Ehe kennt die Bibel nicht. Und selbst das ist heute schon, ja, eine Angriffsfläche geworden. Und dann heißt es hier treu bleiben. Bei Jesus heißt das Matthäus 19, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. So sagen wir es auch heute noch in allen Traugottesdiensten. Die Antwort damals schon der Jünger ist kein Ruhmesblatt gewesen. Da haben sie geantwortet, ja Jesus, wenn es so zwischen Mann und Frau steht, sollte man lieber gar nicht heiraten. Treu bleiben, sicherlich eine Herausforderung. Und in unseren Tagen mehr denn je eine Herausforderung, aber es ist keine neue Herausforderung. Jesus hat diese Herausforderung schon gesehen bei seiner Begegnung am Jakobsbrunnen mit der Frau aus Sichar. Der Hebräerbrief sagt, wer unzüchtig lebt, wird von Gott verurteilt werden. Unzüchtig heißt in der Bibel alle Sexualität außerhalb der eigenen Ehe. In 2012, das sind die Zahlen, die in diesem Jahr publik wurden, wurden in Deutschland über 179.000 Ehen geschieden. Über 179.000 Ehen. Die Hälfte davon betraf minderjährige Kinder. Was das heißt, es ist eine Herausforderung für uns als Gemeinde. Herausforderung, auch in dieser Not präsent zu sein. Herausforderung, auch in dieser Not, in der Ehenot unserer Tage, Hilfestellung zu geben. Und ich bin froh, dass wir im vergangenen Jahr auch das, ein Stück unseres vergangenen Jahres Gemeindelebens, dass wir unseren Fokus neu auf Ehe und Familie gerichtet haben. Wir haben einen neuen Bereich sozusagen in unserer Gemeinde zumindest so auch formuliert, Ehe- und Familienarbeit. Es gab einen Familienmutmachtag im September. Es soll in diesem neuen Jahr, im nächsten Jahr eben auch Ehekurse geben, weil wir die Not sehen und weil wir die Herausforderung annehmen wollen und nicht die Augen davor verschließen wollen, dass Ehe angefochten ist. Vielleicht ja auch die eigene Ehe angefochten ist. Und da gilt es mehr denn je, auf den Gott hinzuweisen, der eben ein Gott der Vergebung und der Versöhnung ist, ein Gott des Neuanfangs ist. Und wie wäre das, wenn wir das auch von Ehen in unserer Mitte sagen könnten und das erlebt wird, dass Ehen wieder heil werden können, dass Untreue überwunden wird durch Treue. Die Anfechtung ist groß und die nächste Anfechtung lässt nicht auf sich warten. Der Hebräerbrief im Vers 5 nimmt da das nächste große Thema sich vor. Hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Die Finanzen. Auch das ist immer wieder eine ganz große Herausforderung. Ursprünglich ist es gesagt worden, was hier geschrieben steht, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen, einem Josua, dem Nachfolger Moses, mit Blick auf die Eroberung des Landes Kanaan. Damals hat sich für Josua die Frage gestellt, wem traue ich was zu? Traue ich Gott etwas zu oder menschlicher Stärke, menschlicher Kraft etwas zu? Man könnte diese Frage eben auch auf die Finanzen ummünzen. Traue ich Gott oder dem Geld mehr zu? In meinem Leben, im Gemeindeleben, überhaupt. Der Hebräerbrief sagt, hängt euer Herz nicht ans Geld. Da ist das erste Gebot gefragt, von dem Luther sagt, daran, wo wir unser Herz hängen, das ist unser Gott. Und als Christen sollen wir eben unser Herz nicht ans Geld, sondern an Gott allein hängen. Haben, als hätte man nicht, könnte man auch in Abwandlung eines Paulus-Wortes sagen. Was heißt das, sich begnügen mit dem, was man hat? Jesus hat in der Bergpredigt, in Matthäus 6, Vers 33 nachzulesen, gesagt, wenn ihr für ihn, für Gott lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Bei Luther hieß das, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird er euch alles geben, was ihr zum Leben braucht. Wenn ihr diese Priorität habt, müsst ihr euch um das andere nicht sorgen. Jesus fährt dann fort und sagt, deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Wir haben im vergangenen Jahr das ganz erstaunlich erlebt, dass wir als Gemeinde zumindest sehr reich beschenkt worden sind, sicherlich auch durch die Freigiebigkeit, die Großzügigkeit unserer Gemeindemitglieder. Wir haben das erlebt mit Blick eben auf unsere Bauerweiterung oder unsere Erneuerung unseres Gemeindehauses, die im kommenden Jahr dann angepackt werden soll. Wir haben das erlebt, dass es viele treue Spender gibt, ob das nun unsere Jugend anbelangt, unsere Jugendleiterin, die durch einen Förderverein getragen wird. Wir haben das erlebt in all den missionarischen Projekten, die Missionare und ihre Familien, die wir unterstützen. Wir haben es neu erlebt, auch bei der jungen Familie um Familie Becker, Manuel Becker und seine Familie, die jetzt Anfang Januar nach Thailand ausreisen werden und wo sich viele Menschen in unserer Gemeinde gefunden haben, um diesen Dienst für die nächsten Jahre abzusichern durch großzügige Gaben. Und es bleibt immer wieder Herausforderung, wie gesagt, in all diesen Bereichen darauf genau den Fokus zu legen, darin unsere Herausforderungen zu sehen, unsere Prioritäten zu sehen. Ich habe sie noch einmal aufgelistet, diese fünf Bereiche, die Nächstenliebe, die Gastfreundschaft, die Christenverfolgung, die Ehe und die Finanzen, das sind die Prioritäten, die der Hebräerbrief uns vor Augen stellt. Das sind die Prioritäten, die auch wir haben sollten, worauf wir achten sollten. Wir können sie gerne vergleichen mit den Prioritäten, die wir so haben. Und das sind aber auch, wie gesagt, Angriffsflächen. Das sind die Bereiche, wo wir damit rechnen sollen, dass wir herausgefordert werden, dass wir angefochten werden. Aber dann sollen wir nicht in der Anfechtung stehen bleiben, sondern wir dürfen mit dem Hebräerbrief und mit dem, was er uns sagt, uns auch diesen Herausforderungen stellen. Denn es heißt dann in Vers 6, ich habe das jetzt hier nicht aufgeführt, wir können zuversichtlich sagen, der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen anhaben? Und der Hebräerbrief führt dann weiter aus, erinnert euch an eure Lehrer, die euch zuerst das Wort Gottes verkündeten, denkt an all das Gute, das aus ihrem Leben hervorgegangen ist, vertraut auf den Herrn, wie sie es taten. Als Christen dürfen wir unerschrocken und zuversichtlich ins neue Jahr blicken. Ich habe nochmal einen Klassiker, einen Vers aus dem ersten Korintherbrief angeführt, wo Paulus genau in derselben Situation sagt, 1. Korinther 10 ist das, Vers 13, vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfungen nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Christen sind auch mit Blick auf das neue Jahr zuversichtlich, um nicht zu sagen optimistisch, weil sie den kennen, der allen Versuchungen widerstanden hat. Und darauf bauen dürfen, dass Gott uns treu ist und dass er auch in Prüfungen, in Anfechtungen, in Herausforderungen uns immer wieder Möglichkeiten zeigen wird, wie wir trotzdem standhalten werden. Dazu braucht es sicherlich die Gemeinschaft, dazu braucht es die Gemeinde. Keiner sollte in diesen Anfechtungssituationen alleine stehen. Der Hebräerbrief weist darauf hin, wo die Angriffsflächen sind, und er weist darauf hin, dass wir aber in all diesen Prüfungen auch zuversichtlich bleiben dürfen. Und ganz am Ende sagt uns der Hebräerbrief, wie wir widerstehen können. Im Vers 9 heißt es am Ende: Durch die Gnade Gottes werdet ihr innerlich stark und nicht durch Bestimmungen über Speisen. Das mag ein wenig überraschen, dieser Vergleich, und warum der Hebräerbrief plötzlich auf Bestimmungen über Speisegebote zu sprechen kommt. Vielleicht ist daran an die Situation gedacht, die uns schon in der Apostelgeschichte begegnet ist, wo die ersten Christen in der Fragestellung standen: Wie weit müssen wir noch jüdische Speisegebote beachten? Wie weit müssen neue Christen, auch Christen aus dem nichtjüdischen Bereich, diese Speisegebote beachten? Auch da hat Petrus in der Debatte, kann man nachlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 15, darauf hingewiesen: Es ist doch allein die Gnade Gottes, auf die wir unser Vertrauen setzen und von der wir uns zur Rettung erwarten. Allein die Gnade Gottes, das ist es auch, was der Hebräerbrief anführt. Nichts anderes wird uns am Ende aller Tage vor Gott gerecht dastehen lassen. Paulus greift das Thema auch noch einmal auf, das habe ich auch hier angegeben. Es muss allerdings Epheserbrief Kapitel 3, Vers 16 heißen. Da in diesem dritten Kapitel des Epheserbriefes, da geht Paulus quasi auf die Knie und schreibt das auch so. Ich lese es mal im Zusammenhang. Ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, heißt es dann in Vers 16, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Ich möchte das als Hinweis nehmen, dass wir in all den Herausforderungen, auch mit Blick auf das neue Jahr, betend voranschreiten. Mit Paulus, mit dem Hebräerbrief, möchte ich nicht die Augen verschließen davor, dass wir immer wieder angefochten sein werden. Und dass wir immer wieder herausgefordert sein werden, die Prioritäten richtig zu setzen. Aber ich möchte dieser Herausforderung begegnen, indem ich wie ein Paulus sage: Ja, lasst uns die Knie beugen vor Gott, dem Vater. Lasst uns beten, dass er aus seinem großen Reichtum uns die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und lasst uns beten, dass Christus durch den Glauben immer mehr in unseren Herzen wohnt und wir immer mehr in seiner Liebe fest verwurzelt und gegründet sind. Dann sind wir gut gewappnet, auch für das nächste Jahr, für das Jahr 2014, wenn wir betend ins neue Jahr gehen. wenn wir betend und anbetend vor Gott stehen, müssen wir nichts und niemanden fürchten. Dann können wir wirklich sagen, meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein vor dir. Und so hoffe ich, dass wir mit diesem Gottesdienst, aber auch mit diesem Altjahresabend uns auch von Gott neu hineinrufen lassen, betende Gemeinde zu sein, persönlich auch immer wieder im Gebet die Prioritäten Gottes zu suchen, den Herausforderungen zu begegnen und mit seiner Hilfe, mit seiner Liebe, in seiner Liebe Menschen in unserer Stadt und darüber hinaus auf Jesus Christus hinzuweisen, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Amen.